Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gidi Weiss und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin.
Hallo.
Yannick, wie schön, dass du da bist.
Ja, freue mich, hier zu sein.
Ich hätte sonst gesagt in Hamburg, aber du bist weggezogen. Daher treffen wir uns jetzt hier in Köln, was für uns sehr ungewöhnlich ist. Sehr schön, dass du da bist.
Freue mich, heute hier zu sein, ja.
Du hast ein spielerisches Element, du hast das Thema und ich bin einfach neugierig und freue mich.
Ja, also ich glaube, ich mache eigentlich sehr gerne viele Sachen mit spielerischen Ansätzen. Ich versuche gerne immer Leichtigkeit und solche Themen mit reinzubringen. Und ich möchte heute gerne mal genau über die andere Seite reden, nämlich über das Thema unangenehme Situationen in der Facilitation. Und vielleicht, wie viel braucht es eigentlich unangenehme Situationen in der Facilitation?
Oh, mag ich.
Tolles Thema.
Was meinst du damit, unangenehme Situation?
Na, ich glaube, das kann man von verschiedenen Situationen betrachten. Also einmal das Thema, was ist für mich in der Facilitation unangenehm und ist das okay, ist das nicht okay? Aber auch, was ist meine Rolle als externe Begleitung? Was ist meine Rolle als Facilitator? Manchmal vielleicht auch ganz bewusst, unangenehme Situationen herbeizuführen. Und aber auch, wo kann man denn in der Facilitation manchmal vielleicht auch Arschbombe ins Fettnäpfchen machen und man kreiert vielleicht auch unangenehme Situationen für Teilnehmende und die Frage ist dann, ist das okay, ist das nicht okay, ist das gewünscht, wie viel davon lässt man zu? Und ich glaube, dass das ein interessantes Spannungsfeld ist, weil ich das so erlebe, dass es oftmals diesen Impuls dahin gibt, dass Situationen möglichst leicht sein sollen. Man möchte natürlich irgendwie positiv rausgehen, ob das jetzt ein Workshop ist, ob das eine Veranstaltung ist. Und dieses Ziel dieser Positivität ja schon irgendwo einen Gegensatz dazu hat, zu sagen, okay, wir müssen uns aber unangenehmen Themen widmen. Und was ich oft erlebe, ist, dass wenn es zum Beispiel um so Workshops geht, wo man versucht, schwierige Themen zu lösen, wenn es so einfach wäre, dann hätten wir das wahrscheinlich schon lange gelöst. Also wird es möglicherweise nicht dazu kommen, dass man so einen Knoten lösen kann, ohne dass es nicht auch schwierige Situationen gibt. Und ich glaube, die eigentliche Frage ist, wie schaffe ich die Rahmenparameter dafür, dass man diese schwierigen Themen auf den Tisch bringen kann? Und dadurch, dass ich eben viel auch mit so spielerischen Ansätzen arbeite, wird es, glaube ich, manchmal, ja, wie soll ich sagen, so in der Schublade gesehen von, na, wir machen was Witziges, wir machen was Spielerisches und dann haben alle Spaß. Und wenn ich dann komme und die schwierigen Themen auf den Tisch lege und sage, ah, guckt mal, das ist ja richtig mies, dann gibt es vielleicht manchmal eine Irritation. Und da muss man, glaube ich, gut drauf achten, welche Rahmenbedingungen man schafft, um das eben machen zu können. Und ich dachte, das ist vielleicht mal ganz interessant, weil ich mir vorstellen kann, dass ihr sowohl in eurer Rolle als Teilnehmende vielleicht mal erlebt habt, wie ist das, was ist unangenehm und auch in der Rolle als Facilitation. Also als Facilitator, Facilitatorin zu sagen, oh, was ist mir eigentlich unangenehm? Und da hat, glaube ich, jeder ganz unterschiedliche Situationen.
Oh yes. Oh ja. Da steckt so viel drin gerade und alles finde ich ein super Thema und super relevant, sicherlich auch für alle da draußen gerade.
Dockst du eher an, Timothy, bei was für dich unangenehm war oder was für Teilnehmende unangenehm ist?
Gerade docke ich beides zeitgleich und super kontextabhängig. Ich fange mal an so beim Thema, wie sehr möchte ich gerade gemocht werden. So, ne? Das habe ich da neben ganz vielen anderen Dingen. Ich habe das Gefühl, wir haben eine richtig gehaltvolle Frage hier jetzt. So wie spielerisch ich sein kann, wie nett ich bin, wie leicht und fluffig und warm und wohlig ich das mache, ist oft bei mir daran abhängig, möchte ich hier gerade geliebt werden oder nicht. So, und da bin ich ja sofort bei dir, weil das ist einfach dein Satz. Ne? Ich bin nicht hier, um geliebt zu werden.
Um gemocht zu werden,
stimmt.
Geliebt, ja. Aber nicht gemocht. Ja. Spannendes Feld. Ja. Ich möchte gerne. Ne?
Genau, und das ist unterschiedlich, ob ich jetzt in der Rolle des Facilitators bin oder eben als Teilnehmer. Habe aber positive und negative Beispiele auf beiden Seiten gemacht.
Spannend. Wie bei dir?
Also, ich finde es ganz gut, was du gerade gesagt hast zum Thema gemocht werden, weil das vielleicht fangen wir da an, so ein bisschen, was ist so der Auftrag oder was ist so meine Rolle, wenn ich als externe Person reinkomme? Und manchmal erlebe ich das, dass so, vielleicht habt ihr das auch schon mal bei so Auftragsklärungsgesprächen gehabt und dann ist so dieses, ja, wie stellen Sie denn sicher, dass danach das Team auch wirklich alles, was die sich erarbeiten, dann für immer und ewig anders umsetzen? Und ich mache dann immer gerne so eine Rechnung auf, dass ich sage, okay, wir können uns mal angucken, ne, das Jahr hat 365 Tage, 52 Wochenenden plus Urlaub. Reden wir mal realistisch so 200 Arbeitstage, 8 Stunden. da reden wir über 1800 Stunden auf der einen Seite und jetzt habe ich diesen einen Workshop mit 8 Stunden auf der anderen Seite und die Erwartung ist, dass ich jetzt diesen riesigen Berg an Routinetätigkeiten in diesen 8 Stunden mal eben von links nach rechts krempel. Hörst und dann soll das auch so bleiben.
Schockiert.
Richtig, so. Und in diesem Bild sage ich so, was ich bin und was ich sein kann, ist die Erbse. Also die Prinzessin auf der Erbse, die sich so in ihren Lieblingsschlaf reinkuschelt und innerhalb von so einer Veranstaltung schaffe ich das, dass die Organisation einmal so aus den Kissen rauskommt und in dem Workshop kann ich diese Erbse platzieren. Ich kann für unangenehme Situationen sorgen, die dann irgendwo bleiben. Und wenn sich die Organisation dann wieder reinkuscheln möchte und merkt so, ah, merkt er, wir machen gerade wieder wie beim, ja, ne, und oh, es war dasselbe wie bei dem Work, oh, machen wir schon wieder das. Ne, dann merkt man, okay, das ist irgendwie unbequem, sich jetzt wieder so reinzukuscheln wie vorher. Aber wie sie sich dann neu sortieren und wie sich das Team dann neu aufstellt und ob es dann eine andere bequeme Schlafposition gibt oder man vielleicht doch mal aufsteht, das steht dann wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber was ich glaube, was realistisch ist, innerhalb von so einem Zeitfenster und auch mit den Formaten, die ich entwickelte und gerne nutze, ist so, ich kann die Erbse platzieren und die sorgt zumindest dafür, dass so eine Lageorientierung der Organisation so ein Stück weit aufgebrochen wird. Und dafür muss so eine Erbse auch unangenehm sein. Und eine Erbse, die eigentlich ein Kuschelkissen ist, sorgt nur dafür, dass am Ende alle sich wieder zurückkuscheln und dann feststellen, es ist noch bequemer, noch ein Kissen mehr drin.
Da sind jetzt so viele Aspekte wieder drin von einerseits Messbarkeit von Lernerfolgen. Ne, dazu wird es noch eine Folge geben, die haben wir schon geplant. Als auch, wie unbequem ist es, wenn, da sind wir bei entweder Trainingskontexte oder Workshops, ne, das muss man ja auch unterscheiden. Oder auch in dem Coaching darf es ja super unbequem sein. Ne, dafür wird man ja häufig auch gebucht, dass man da ein bisschen Spiegel vorhält und anders nochmal drauf guckt. Was ist da die Erwartungshaltung hinter der Rolle? Ne? Du hast schon Rolle angesprochen. Mhm. Und witzig, mir wird die Frage nie gestellt, ob ich dafür garantieren kann, das irgendwann, oh, sondern eher, und vielleicht ist das eine Frage, die ich da platzieren möchte. Wie gehst du denn ran? Also sagst du den Menschen, wir tun jetzt bestimmte Dinge, die eventuell unbequem sind, oder sagst du denen, das ist der Outcome oder das ist der Weg, wie wir zu einem bestimmten Thema kommen? Oder wie kommunizierst du das denn?
In einem tatsächlichen Setup mit
entweder Auftragsklärung oder auch in der Gruppe. Ist ja beides spannend.
Also tatsächlich bei der Auftragsklärung erzähle ich manchmal auch die Erbsengeschichte. Mhm. Also dann versuche ich anhand dieses Bildes klarzumachen, dass die Idee von so einer Veranstaltung was anderes ist. Also ich glaube, dass Facilitation und Workshops keine Führungsaufgabe übernehmen können. Mhm. Ich glaube, dass Führungskräfte nicht dadurch entlastet werden, die können unterstützt werden. Man kann so einen Moment schaffen, man kann das später aufgreifen, aber das kontinuierliche Nachhalten von Veränderungsprozessen ist und bleibt Führungsaufgabe und das kann ich nicht outsourcen. Mhm. Manchmal in der Auftragsklärung mache ich das auch schon vorher klar, dass ich sage, als externe Person ist es auch ein Stück weit mein Job zu sagen, dass der Kaiser nackt ist, um mal bei den Märchen zu bleiben. Na, also die Personen, die in der Organisation sind und da gebunden sind durch Verträge und Abhängigkeiten und Verhältnisse, die werden nicht gut sagen können, dass der Kaiser gerade nackt ist, weil die wollen ja ihren Job behalten, was ja völlig nachvollziehbar ist. Und ich als Externer sag, naja, ich bin ja eigentlich schon gefeuert. Also mein Job ist, diesen Workshop gut zu machen und eigentlich bin ich danach gefeuert. Und mein Job ist es also, in dieser Haltung zu bleiben und nicht zu sagen, ich versuche extra nice zu sein, weil ich will ja eigentlich einen Folgeauftrag und ich will eigentlich noch ein Thema und dann will ich, dass mich die Organisation mag, sondern mein Job ist es ja schon, in dem Moment so unbequem genug zu sein, dass ich in dem Moment sagen kann, na Leute, hier ist der Kaiser nackig. Und das ist jetzt doof, aber jetzt hat es wenigstens mal einer ausgesprochen und alle dringend rum können so denken, ja, wussten wir. Durften wir aber nicht sagen, weil wir wollen unseren Arbeitsvertrag behalten. Ein Glück, dass es jemand anderes gesagt hat. Und dann kann man ja auch so ein bisschen Fläche dafür sein. Und es ist auch, glaube ich, okay, als Facilitator in Momenten unterwegs zu sein, wo die Gruppe einen doof findet. Du hast ja selber gesagt, ne, man muss nicht gemocht werden. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie bewusst extra anti ist oder die Leute extrem provoziert. Und das ist, glaube ich, das der Unterschied von der vorherigen Auftragsklärung. Und wie mache ich das in den Momenten selbst? Da kommt wieder das Thema Leichtigkeit rein. Also wo ich glaube, wenn ich gute Rahmenbedingungen schaffe und einen sicheren Raum habe, dann kann ich mit einer ganz hohen Selbstverständlichkeit über Probleme reden. Also wenn ich über bestimmte Themen rede, als wäre es das Normalste der Welt und es vielleicht auch mit einem bisschen einem Lächeln verpacke und einem Witz oder so, ne? Und dann sagt man, hey, Moment mal, naja, wenn das so und so ist, na, ganz ehrlich, da würde ich aber auch bescheißen. Die Kennzahlen lassen sich ja super leicht manipulieren, oder? So, und dann gucken alle mal kurz betreten und alle wissen, na, ja, wenn man irgendwie das System, wir wissen das, ne? Und dann kann man mal angucken, na, was würde denn da passieren? Und da helfen eben auch so spielerische Formate, weil ich glaube, dass dadurch immer auch Themen so über Bande gespielt werden. Also wenn man so ein Workshop-Format macht, so ein spielerisches Element, ob das jetzt entweder sowas ist, wir bauen hier gemeinsam Turm, oder ob das irgendein Teambuilding-Format ist, oder ob das jetzt so ein Format ist, wie ich ja auch gerne nutze, ob das jetzt 3D-Welten sind oder Vielfalter oder andere Sachen, dann ist es, glaube ich, immer auch ein Moment, wenn die Gruppe da scheitert, dann kann man sich das angucken. Und es gibt ja immer diese Diskrepanz von so, naja, das ist ja nur das Spiel, das sind ja, in echt sind wir ja nicht so. Aber es ist so viel einfacher, drüber zu sprechen und zu sagen, Mensch, das haben wir überhaupt nicht hingekriegt in diesem Setup. Das ist ja interessant. Wollen wir mal angucken, warum wir es da nicht hingekriegt haben? Und gleichzeitig hat es so eine gesichtswahrendere Komponente, als wenn ich sage, wir haben eine Jobanalyse durchgeführt und ihr kriegt ja eigentlich überhaupt nichts hin. Und darüber wollen wir jetzt mal in dem Workshop reden. So, dann ist es ja viel persönlicher, schlimmer, ihr lacht, ne? Also das wäre ja die Alternative, dass wir sagen, nee, wir gucken uns mal eure echte Arbeitsleistung an und analysieren, haben hier mit versteckter Kamera gefilmt, wie schlecht ihr eigentlich miteinander umgeht. Und die Alternative dazu ist, dieses Setup zu schaffen, wo wir alle drauf gucken können, wie so eine Fishbowl, wo auch Situationen passieren. Und dann können wir die Situation besprechen. Und dadurch, dass das über Bande geht, glaube ich, lassen sich eben kritischere Themen ans Licht holen, besprechen und die Leute machen selbst den Transfer auch in andere Kontexte.
Das heißt, auch mit Bande meinst du, dass es nicht direkt ausgesprochen wird, so hey, ich sag dir jetzt, das ist nicht okay, sondern wir testen im Spiel, gucken, was passiert und das kann dann wieder rücktransferiert werden. Meinst du das mit Bande?
Ich glaube, was ich noch mehr mit Bande meine, ist, dass wenn wir etwas Gemeinsames im Raum haben, eine Spielsituation oder eine Simulation oder ein Modell oder irgendwas in der Art, dann ist es immer einfacher, so diese klassischen Feedback-Regeln einzuhalten, die man irgendwo mal gelernt hat, ne? Diese Trennung zwischen Wahrnehmung und Wirkung, Wunsch und so weiter, aber wichtig erstmal diese Trennung davon, weil es dann nicht darum geht, ja, du bist ja immer so und so, sondern man kann sagen, hey, als du im Spiel, ne, das Monopoly-Brett durch den Raum geschmissen hast, da habe ich dich nicht als sonderlich entspannt erlebt. So, ne? Und dann ist irgendwo eine beobachtbare Situation da, wo man sagen kann, darüber können wir reden. Und was ich häufig, warum ich das so großen Vorteil erlebe, ist, weil ich glaube, dieses Selbstbild, was Teams haben und was in Organisationen existiert und das, was die Leute in der Realität zeigen, ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt gestresst auf einen Freitagnachmittag noch mit einem Thema komme oder ob ich in einem entspannten Setup darüber rede, wie wollen wir denn eigentlich in der Idealvorstellung miteinander umgehen? Und dann sind alle nett und alle wissen, was eigentlich zu tun ist. Aber in der echten Situation verhalten wir uns nicht so. Und solche über Bande gespielten Sachen meine ich eher dieses, in dem Moment, wo wir darüber reden können, was ist denn da passiert, sage ich ja nicht, ihr seid schlechte Menschen oder ihr könnt das alles nicht, aber wir können feststellen, in der Situation gab es bestimmte Parameter, die dafür gesorgt haben, dass wir uns nicht so verhalten haben, wie wir uns das eigentlich gerne wünschen. Und dann kann man ganz abstrakt darüber reden, ja, welche Parameter sorgen denn dafür, dass wir irgendwo aus unserer Rolle kippen und uns nicht als die geduldigen, perfekten, entspannten Leute bewegen, sondern dass wir die Mensch-ärgerlich-nicht-Figuren durch den Raum schmeißen und sagen, ich höre auf. Und dann kann man gucken, gibt es denn solche Situationen auch im Arbeitskontext? Gibt es Faktoren, die da auch eine Rolle spielen?
Was du vorhin meintest mit die Arschbombe ins Fettnäpfchen und wie unbequem darf es denn sein? Und ne, du hast ja auch die Unterscheidung gemacht, für wen ist es wie unbequem? Und was ich noch rausgehört hatte, war dieser Lernaspekt dahinter. Ne? Ab wann ändert sich etwas? Und gehe ich dann in eine andere Schlafposition, wenn ich bei deinem Bild bleibe oder nicht? Passt du deine Sprache darüber oder deine Tools oder Methodiken, deine spielerischen Elemente an in Bezug auf, die dürfen so weit gehen, die können auch aus dem Bett purzeln und das ist okay?
Na, ich glaube, ich habe schon manchmal die Tendenz, weiß ich nicht, ob manchmal vielleicht Teilnehmende sagen würden, naja, da wird schon viel gefordert. So, also manchmal fordere, teilweise überfordere ich die Leute auch bewusst, um Menschen wieder da reinzubringen in diese Situation, dieses Delta mal zu spüren, also diese Unterscheidung von, uff, ich muss ja mal hinterherkommen. Und das hängt aber stark davon ab, ich würde sagen, wie lageorientiert so ein Team ist. Es gibt manche Teams, die sind sehr erfolgreich und sehr gut in dem, was sie machen. Und Erfolg macht dann irgendwann müde und macht irgendwann so, naja, wir müssen doch gerade nicht mehr. Warum sollten wir? Und das gibt's bei Industrien, das gibt's bei Teams, das gibt's bei Organisationen. Teams, die bereits ein sehr großes Delta spüren, die gerade Oberkante, Unterlippe sind, unter großer Anspannung sind, da würde ich schon überlegen, ob ich den Fokus jetzt darauf lege oder ob ich da nicht eher versuche, ein bisschen für Entspannung zu sorgen. Also es geht so ein bisschen um so einen Zielbereich, der leicht außerhalb ist von dem, wo man sagt, da müssen wir nichts machen, aber nicht so weit weg ist, dass man sagt, okay, jetzt, oh Gott, wir können ja gar nichts mehr.
Hm. Ja. Da hatten wir neulich auch über das Comfort so ein Modell gesprochen, das passt ja ganz gut in der Übertragungsweise, wo lernen wir und wo braucht das auch eine Überforderung. Und ich merke dann, dass manche Menschen ja schon auch überfordert sind, alleine schon von Begrifflichkeiten oder wenn eine kurze Ablenkung da war. Ne? Also die Aufmerksamkeitsspanne beispielsweise kann ja auch extrem überfordern oder auch der Kontext drumherum. Also ich weiß ja gar nicht, womit die Person heute so in den Tag reinstartet, ob sie jetzt schon, weiß ich nicht, einen 6-Stunden-Tag hinter sich hatte, obwohl alle erst so vor 2 Stunden aus dem Bett gepurzelt sind, können wir ja gar nicht einschätzen. Und das ist ja auch, finde ich schon erwähnenswert, sich darüber Gedanken zu machen. Wir wissen nicht immer, wer da eigentlich ist.
Ja. Ja, definitiv. Und ob die halt im Tun gerade zum allerersten Mal mit diesen Dingen, die du eben angesprochen hast, ob die das jetzt gerade in meinem Beisein, wo ich die Verantwortung für irgendwas hier gerade trage, erfahren, hören, erleben. Das wäre für mich Teil des Auftragsklärungsgespräches und ist eine Frage, die ich oft stelle. Ne? Also sprechen wir hier in diesem Training zum allerersten Mal darüber und wenn ja, warum? Weil das würde mich sicherlich beeinflussen in meiner Methodenwahl oder Herangehensweise generell und der Verzeihlichkeit, mit der ich dann vielleicht bestimmten Dingen dann hier gerade so durchdrücken will, um jetzt mal ein ganz unangenehmes Wort zu nehmen. Also das wäre so ein Motiv, was ich da auch, ne? Passiert das hier gerade zum ersten Mal? Also eine andere Frage, die man ja durchaus auch stellen könnte, ist, ne, warum hat es bis jetzt nicht geklappt? Warum machen die Menschen bis dato nicht das, was sie tun sollen? Also und habt ihr da schon mal drüber gesprochen oder ist das jetzt gerade hier meine Aufgabe? Du hast ja gerade von Führungsübertragbarkeit und Verantwortung gesprochen.
Ich mochte auch sehr den Aspekt, den du reingebracht hattest, Janik, von Erfolg macht müde. Weil ganz häufig ist ja die Annahme, wir müssen irgendwas verändern, weil irgendwas nicht gut läuft. Aber wenn es gut läuft, dann sind die Menschen ja ganz gerne so.
Das versuche ich auch immer wieder. Ich habe das mal irgendwo gehört und ich finde leider nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber dass es Organisationen gibt, die eine Zielfehlerquote haben, die aber nicht null ist. Ne? So würde jetzt man denken, ja, wir versuchen eine Fehlerquote von 0% zu haben und es gibt Organisationen, die sagen, nee, wir haben eine Zielfehlerquote von, keine Ahnung, 10%. Und wenn es Teams gibt, die nicht genug Fehlerquote haben, dann ist der Hintergedanke, es wird zu wenig experimentiert und es wird zu wenig Innovation ausprobiert. Und ein Experiment ist nur, wenn es ein gewisses Maß an Wahrscheinlichkeit gibt, dass es auch schief geht. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind ein Team, das ganz viel experimentiert, wir haben aber 0% Fehlerquote, dann würde man sagen, dann sind es wohl keine Experimente, die gemacht wurden, weil man würde davon ausgehen, ein gewisser Prozentsatz davon muss mindestens schief gehen. Ansonsten hast du dich nicht weit genug aus dem Fenster gelehnt. Und das erfordert natürlich, dass man einen Reifegrad in dem Team hat, dass man das auch irgendwo mitvollzieht und nicht als ein, naja, da machen wir mit Absicht Fehler, damit wir unsere Prozente knacken oder, ne, es geht darum, wie immer, Kennzahlen kann man alle hacken. Aber ich glaube, so diese Grundverständnis, diese Grundidee rüberzubringen von, wie sehr geht es bei uns darum, keine Fehler zu haben und nicht zu scheitern. Und das ist das, wo ich auch meine, dieser Moment des Scheiterns in einem Workshop, in einer Übung, habe ich manchmal erlebt, dass das so, ja, dass dann zum Beispiel in der Co-Facilitation jemand zu mir gekommen ist und sagt, du, meine Gruppe kriegt das nicht hin, wir müssen denen jetzt helfen, die müssen jetzt auch dieses Rätsel lösen oder die müssen jetzt auch dieses Puzzle hier knacken oder so. Und dieser Zug zum Erfolg, und das darf nicht scheitern, weil wir das nicht als etwas Erkenntnisreiches betrachten, sondern als ein Makel, den es auszumerzen gilt. Und ich glaube, da mehr hinzukommen und Teams mehr den Raum zu geben, zu sagen, und hier darf auch knallhart gescheitert werden und man darf sich mal damit auseinandersetzen, wie fühlt sich diese unangenehme Situation an, hier zu scheitern.
Das ist ja auch so die Unterscheidung zwischen die Kuschelpädagogik,
ja,
auf der einen Seite und dann eben tatsächlich die Herausforderung. Ne? Also damit hantiert oder wissenschaftlicher Diskurs in der Erziehungswissenschaft ganz, ganz lange, wo entsteht eigentlich so ein Lernfeld. Und dieses gezielt Scheitern, und ich glaube, ich kenne mindestens zwei Führungskräfte, die von sich selber sagen, wenn ich am Tag nicht mindestens einen Fehler gemacht habe und nicht eine Sache nicht wusste, habe ich keinen guten Job gemacht.
Mhm.
Und ich auch immer so, ha, interesting, weiß ich gar nicht.
Liebes, bei Scheitern bin ich, das finde ich beide Punkte total, und jetzt verquicke ich das oder versuche es mit dem Aspekt von, was passiert mit Menschen, wenn sie scheitern? Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied, ob du zu jemandem sagst, du hast einen Fehler gemacht oder du bist ein Fehler. Und also irgendwie für mich ist immer so diese, ich will das nicht Spannungsverhältnis, aber diese Tightrope-Walk zwischen, ja, wir wollen scheitern und es ist super wichtig, dass wir ein gemeinsames Erlebnis des Scheiterns machen, aber ich möchte hier niemand verlieren und ich will nicht, dass jemand hier rausgeht mit dem Gefühl, das lag jetzt an mir. Also wie führe ich das in irgendeine Struktur, in etwas Strukturelles über oder in ein System, wo auch sichtbar gemacht werden kann, du alleine bist hier nicht das Problem.
Ja.
Und wenn wir schon über unangenehme Situationen als Teilnehmer im Trainingsraum oder im Lernraum, nenne ich das jetzt mal, ist das definitiv eine Erfahrung, die ich mehrfach gemacht habe, wo ich wirklich da saß und gedacht habe, okay, das kann es jetzt aber auch nicht wirklich sein.
Ich kann ein schönes Beispiel geben, wo ich das mal in ganz schlimm erlebt habe und in ganz positiv. Also eine Situation, wo ich merke, wie geht's mir da? Total unangenehm. Ich bin überhaupt nicht, mag man vielleicht so nicht glauben, ich bin introvertiert, wird so weit gesagt, aber ich bin niemand, der jetzt wirklich gerne zum Beispiel singt oder jetzt irgendwie so Übungen, die manchmal so aus dem Impromptu kommen oder so spontanes Theater aufführen. Da zieht sich innerlich bei mir, ne? Wenn es dann auf Freiwilligen heißt, finde ich meine Schnürsenkel mega spannend und also ganz, oh, hm. Und dann gibt's manchmal so Setups in Veranstaltungen, wo ich auch teilnehmen da war, wo es dann so, ja, und jetzt hier, jetzt findet euch so und ihr geht mal vor und jetzt macht mal Folgendes. Und dann entsteht so ein riesiger Druck und Performance-Druck, ganz schwierig. Und dann war ich auf einer anderen Veranstaltung und da wurde zum Schluss gesungen. Und ich war so, oh Gott, jetzt sollen wir hier alle singen. Und das wurde super eingeleitet. Also da hat eine Person vorne gestanden, die hat dann so diesen Chor angeleitet, so ihr seid der Chor und wir fangen mal ganz an mit ba, 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 ba und alle so. Wa, 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 wa. Und dann nach und nach wurde das so gesteigert und zum Schluss haben alle mitgesungen. Und das war so eine schöne Erfahrung. Und da habe ich gemerkt, was das bedeutet, diesen sicheren Raum zu schaffen, stückchenweise hinzukommen. Und wenn mir am Anfang jemand gesagt hätte, am Ende wirst du da zusammen mit 150 anderen Leuten stehen und ihr werdet alle zusammen ein Lied singen, hätte ich einen Vogel gezeigt und gesagt, kriegen mich keine 10 Pferde zu, dass ich da irgendwas mitsinge, wird nicht passieren. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass es ja immer auch eine Frage von einem selbst ist. So was empfinde ich als unangenehm und das finde ich ganz wichtig, dieses einen Raum, einen Weg hinzuschaffen für eine Situation und deswegen. Also eine Situation, die ich vielleicht aus der Entfernung als unangenehm einschätzen würde, aber den Weg dahin so zu gestalten, dass sie, wenn sie dann da ist, nicht mehr so unangenehm ist. Und da, glaube ich, helfen halt verschiedene Formate, verschiedene Tools, verschiedene Arten in der Facilitation, die stückchenweise dahin führen. Genauso wenig, dass ich jetzt plötzlich sage, okay, schön, dass ihr da seid, ihr kommt mal alle vor und singt was. Da braucht es diesen Ease hin, dass man am Ende das erreicht und genauso braucht es bei der Gruppe einen Weg dahin. Aber das Ziel sollte schon sein, dass wir uns am Ende was getraut haben, dass wir am Ende Dinge angesprochen und ausgesprochen haben, die wir normalerweise nicht aussprechen würden oder wo wir sagen würden, das ist schwierig oder eine unangenehme Situation, wenn die aus dem Nichts kommt.
Du hattest vorhin schon mal Rahmen schaffen genannt und dann jetzt verschiedene Herangehensweisen, Tools. Du hattest aber auch einen sicheren Raum schon genannt und dass die Vorgehensweisen ganz unterschiedlich sein dürfen und können. Was sind denn so typische Rahmenbedingungen, die es braucht? Also Amy Edmondson, ne, mit psychologischer Sicherheit, habe ich da schon rausgehört zumindest. Was denn noch?
Ich finde das, was Timothy gesagt hat, total wichtig. Also ich glaube, wenn ich jetzt vielleicht so ein bisschen konfrontativ rüberkomme und sage, oh, da will ich die Gruppe challengen und herausfordern, dann finde ich das total wichtig, diesen Rahmen so zu gestalten, dass es nicht darum geht, ich möchte eine Einzelperson herausfordern oder dich als Mensch herausfordern, sondern sehr immer wieder den Fokus und den Raum zu halten, dass es meine Rolle in dieser Struktur ist, hier etwas aufzuzeigen, was in eurer Struktur schwierig ist. Aber das hängt nicht an den einzelnen Menschen. Also diese Distanz zu schaffen von du als Person hast das schlecht gemacht, du als Person bist schuld daran, sondern die Rolle und die Funktion und das Zahnrad, das hier gerade läuft, läuft nicht rund. Und wir müssen gemeinsam mal gucken, wie wir dieses Uhrwerk wieder so einstellen, dass es wieder ineinander greift. Und in dem Moment, wo ich eine Distanz herstelle zwischen deiner persönlichen Art, deiner Persönlichkeit und ich dem Sicherheit gebe, indem ich auf die Bedürfnisse der Persönlichkeiten vielleicht auch mehr Rücksicht nehme und die irgendwo abhole und darauf achte und immer deutlich mache, es geht mir gar nicht um dich persönlich. Sondern es geht darum, dass wir uns das mal angucken, so ein bisschen wie von außen und so ein bisschen, wenn wir jetzt mal unterstellen, wir sind an der Sache interessiert. Und das ist ja auch nochmal so ein Spannungsfeld in manchen Organisationen, ne? Wo manche Leute, habe ich jetzt neu gelernt, ganz interessant, so das Stakeholder-Management anstatt so Unternehmenspolitik, ne? So, ah, der ist richtig gut im Stakeholder-Management, was dann so viel heißt wie, ah, der kennt alle und kann da so ein bisschen Politik betreiben. Aber dass dann manchmal so persönliche Abhängigkeiten, die dann gar nicht mehr an der Sache orientiert sind, sondern geht es darum, ah, und das will ich aber nicht, weil der hat vor 3 Jahren mal blockiert, mein Lieblingsprojekt und so. Und ich glaube, wenn man das wieder mehr auf die Ebene bringt, ich unterstelle allen Leuten, dass ihr an einer erfolgreichen Organisation interessiert seid, dass alle an einem erfolgreichen Team und an erfolgreicher Arbeit, die für alle angenehm ist, erstmal interessiert seid. Und mit dieser Haltung trete ich jedem entgegen. Und ich unterstelle jedem, dass er verdammt gute Gründe für das Verhalten hat, das bisher gezeigt wurde.
Es hat ja eine Funktion.
Es hat eine Funktion und da wird sich niemand für die zweitbeste Option entscheiden. Also niemand denkt jemals, oh, ich könnte was Kluges machen, aber ich mache stattdessen was Doofes. Also jeder denkt immer, na, unter den gegebenen Umständen ist es wahrscheinlich die beste Entscheidung. Es kann sein, dass jemand sagt, naja, aber pff, dann habe ich weniger Arbeit oder Also die Bewertungsmaßstäbe, die könnte man jetzt auf einer anderen Skala bewerten, aber jeder kommt am Ende für sich raus, das ist sicherlich das Beste, was ich jetzt gerade mache. Und das ist ja erstmal auch okay. Dann kann man ja angucken und das reflektieren und überlegen, müssen wir bestimmte Bewertungsmaßstäbe vielleicht anpassen? Müssten wir da vielleicht nochmal anders drauf gucken? Vielleicht Dinge auch transparent machen, die da gerade im Raum sind, damit auch andere Leute diese Bewertungsmaßstäbe kennen und drauf eingehen können. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass es wichtig ist, kein Angriff, in Anführungsstrichen Angriff, den ich mache, gilt einer Person. Sondern wenn, dann kritisiere ich Funktionen, ich kritisiere Rollen, ich kritisiere Mechaniken in dem Uhrwerk mit der Haltung, dass das nichts mit den Personen zu tun hat, die das gerade verwalten. Und ich betrachte quasi jeden gemeinsam als interessierte Uhrmacher, wie wir gemeinsam in dieses Uhrwerk gucken und jetzt mal total spannend finden, wie das da gerade knirscht und knackt. Und mit einer Begeisterung, die manchmal ansteckt, finden wir dann Dinge und ich sage, boah, cool, guck mal, hier knarzt ja richtig. Und dann, wenn ich das selbstverständlich, mit einer Selbstverständlichkeit auch auf den Tisch lege, bin ich wieder dabei zu sagen, mit einer Selbstverständlichkeit kann ich sagen, der Kaiser ist ja nackt. Und mit einer Selbstverständlichkeit platziert vielleicht dieser Workshop, wo das passiert, die Erbse. Und wenn man dann 3 Monate später wieder in der Organisation ist, merken wir, ja, knirscht gerade wieder, ne? Ja, knirscht gerade wieder, wie immer. Müssen wir vielleicht was anders machen.
Oh, das ist schon eine komplette Ranke gewachsen.
Wow.
Aha. Und neugierige Frage, vielleicht auch eine challengende Frage an euch. Was ist denn, wenn das Arschloch mit im Raum ist?
Ja, da war ich auch gerade.
Also wenn da wirklich eine Person ist, die alles zum Kippen bringt, was machst du denn da?
Vielleicht beschreibst du mir mal die Situation. Was bedeutet denn für dich, dass da eine Person das zum Kippen bringt?
Naja, weiß ich nicht. Es gibt in Konfliktfällen gibt's Schuldzuweisungen ganz häufig, sowieso, unterschiedliche Interessen, das kennen wir alles. Aber was, wenn jetzt tatsächlich das Verhalten einer Person, sei es aus Unwissenheit oder aus einer guten Funktion, guten Grund heraus, durchaus, dazu führt, dass das gesamte Uhrwerk, wie du es gerade nutztest, nicht mehr funktioniert. Wenn es wirklich an einer Person liegt, was machst du denn dann?
Also meine Hypothese wäre, wenn es jetzt eine Person ist, die auf das gesamte Uhrwerk Auswirkungen hat, dann wäre jetzt meine Hypothese, dass es sicherlich eine Person ist, die eine gewisse Machtfunktion innehat. Wenn die Person keine Macht hätte, würde sie nicht sich gegen die gesamte Gruppe behaupten können. Also wenn jemand, der keine Macht hat, irgendwie nicht nach dem System dieses Uhrwerk spielt, dann würden die anderen Zahnräder einfach weiter drehen und sagen, guck mal, du hakst dich hier ein und du drehst dich mit und wenn wir uns da lang drehen, drehst du dich auch da lang. Das heißt, es fordert schon eine gewisse Kraft, so ein gesamtes Uhrwerk zum Anhalten zu bringen als einzelnes Zahnrad. Und ich glaube, man darf durchaus diese Einzelmachtpositionen hinterfragen, insbesondere wenn das Teams sind, die sich ja häufig andere Werte auf die Fahnen schreiben. Also wenn es Teams sind, die sagen, wir sind eine super hierarchische Funktion und wir sind super hierarchisch und das finden wir auch gut, dann ist es, muss ich sagen, ist nicht mein Job, das zu kritisieren. Das habt ihr euch auf die Fahnen geschrieben. Das ist das Resultat, was ihr kriegt. Also lebt damit, ne? Also, ja, also da muss man das akzeptieren. Aber wenn das Team sagt, oh, wir wollen selbst organisiert, wir wollen hier mit flachen Hierarchien arbeiten, Empowerment vom Team, und dann hat einer die Macht, dieses gesamte Uhrwerk anzuhalten, und jetzt habe ich nicht gegendert, weil im Kopf auch Bilder entstehen, dann wäre meine Vermutung, dass ich dieses Machtgefüge thematisieren würde. Und da würde ich drauf gucken, warum wird entweder so viel Rücksicht genommen, warum wird davor zurückgeschreckt, wo kommt diese Macht her? Und das kann manchmal eine Macht aus einer Autoritätshaltung sein, weil ich bestimme, wer hier einen Gehaltscheck kriegt und wer nicht. Das kann eine Macht sein aus einem schlechten Gewissen heraus, weil wir alle wissen, wenn wir das nochmal ansprechen, dann bricht die Person wieder in Tränen aus und dann haben wir ganz viel schlechtes soziales Gewissen und dann haben wir ganz viel soziale Arbeit, also tänzeln wir da drum rum. Also es ist immer auch eine Auswirkung auf das gesamte Team. Und ich glaube, das dann eher zu thematisieren, mir hilft mehr, als zu versuchen, das durch Biegen und Brechen durchzusetzen.
Die drei Komponenten, die ich da jetzt so rausgehört habe, als irgendwie, ich nenne das jetzt mal Rahmen, in der wir uns dann irgendwie zurückführen können, die ich gehört habe, ist ein gemeinsames Wertesystem, die gemeinsamen Auftrags, also was ist hier eigentlich Ziel des gemeinsamen Tages oder wie auch immer lange wir Zeit verbringen. Was waren es? Werte, Zeit und die Machtkomponente, das mag ich auch. Habe aber auch irgendwie etliche Erfahrungen gemacht, wo alle drei nicht funktioniert haben.
Ja.
Das waren dann so die Versuche, okay, wir haben doch einen gemeinsamen Auftrag, wir haben ein gemeinsames Wertesystem und wir wollen doch alle irgendwie so und so miteinander hier im Raum sein. Vielleicht gab es ja auch schon Vereinbarungen dazu. Und trotzdem bin ich irgendwie immer noch bei dieser Komponente, das Persönliche ist manchmal das Problem. Was mache ich, wenn ich einen sexistischen Führungskraft da im Raum habe? Was mache ich, wenn ich einen rassistischen Führungskraft im Raum habe? Was mache ich, wenn der explizite Auftrag ist, über Führung entlang von Empathie und Inklusivität zu diskutieren? Ne? Und dann mache ich oft die Erfahrung, klar, ich kann versuchen, über diese drei Dinge dann irgendwie mich zu artikulieren und irgendwie die Situation zu verbessern und die Leichtigkeit wieder reinzubringen, der vielleicht in dem Moment fehlt, weil ich persönlich auch die Erfahrung mache, dass Menschen über diese Themen nicht sprechen wollen, wenn sie schuldbehaftet sind oder wenn sie eben diese Fläche nicht haben, ohne Angst verurteilt zu werden, zu sagen, hey, diese Glaubenssätze habe ich und die sind Teil, Bestandteil meiner Führung. Und dann frage ich mich oft, was ist dann die Lösung? Ne? Also führt man das aus dem Training raus in so eine Art Coaching? Ist das eine längere Begleitung? Braucht es ein ganz anderes System dafür? Oder was für Möglichkeiten haben wir da? Ihr habt ja Tools erwähnt, die ich ja auch beide schon eingesetzt habe, Vielfalt und 3D-Welten. Chapeau. Ja, und das ist die Frage, was machst du, wenn es einfach nicht der richtige Raum ist gerade?
Ich finde das, was du sagst, total interessant, nochmal von dem Aspekt, nochmal die Rolle zurück so ein bisschen. Was ist meine Aufgabe und wo muss ich vielleicht der Blitzableiter sein? Und ich finde den Gedanken total interessant zu sagen, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ich habe eine sexistische Führungskraft im Raum, die irgendwelche Sprüche macht. Und jetzt kann ich natürlich einmal hingehen und sagen, naja, ich möchte die Person nicht verletzen und ich möchte nicht vor der Gruppe bloßstellen und die arme Führungskraft, die da jetzt gerade sexistische Sprüche macht, die muss ja auch irgendwo geschont werden. Ich kann ja aber auch hingehen und sagen, vielleicht ist es ja endlich mal an der Reihe, dass sich jemand hinstellt und sagt, das geht nicht. Also das kann man doch so nicht ernsthaft meinen. Und es kann sein, dass ich natürlich dann entsprechend Gegenfeuer von der Person kriege. Und das ist das, wo ich vorhin gesagt habe, naja, ich bin ja schon gefeuert. Also das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, welche Rolle ist da. Aber ich glaube, der große Vorteil, das große Ass, das externe Begleitung hat, ist, dass man in der externen Begleitung Dinge sagen darf und ansprechen muss, die man als interne Person sich nicht trauen würde. Und dann zu sagen, wow, das war aber ein sexistischer Spruch. Ich bin mir sicher, wenn ich als Frau in diesem Team wäre, ich hätte das nicht okay. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich werde euch nicht vorziehen und sagen, ihr müsst mal sagen, wie ihr das fandet. Aber ich kann rückmelden, ich würde das jetzt so und so sehen und ich fände es schwierig. So, und alleine diese, und da gebe ich ja völlig recht, ne, wie sehr mache ich das zum Thema? Möchte ich da die Betroffenheit, also ich muss ja auch nicht die Person vor versammelter Mannschaft durch den Schlamm ziehen, aber eine gesichtswahrende Art der Betroffenheit zu schaffen, ist, glaube ich, eine Kunst für sich. Also eine Art der Betroffenheit zu schaffen, die trotzdem zulässt, dass man sich wieder zurückziehen kann und die Möglichkeit hat, wieder einzusteigen. Das ist, glaube ich, nicht einfach, aber ich glaube, das geht. Ich glaube, das ist möglich.
Du hattest vorhin schon angesprochen, ne? Mit einem Lächeln oder mit ein bisschen Humor so ranzugehen. Das macht einen Unterschied. Und ja, klar, externe Funktion, dass das natürlich ein Vorteil ist und ich mich da rausziehen kann und darf. Die Scherben im besten Fall gar nicht erst so verursache, dass kein Mosaik mehr draus entstehen darf. Es darf ja was Schöneres draus gemacht werden. Und zeitgleich dieses Störungen, welche Störungen haben Vorrang? Ich mag diesen Satz immer gar nicht. Störungen haben Vorrang. Really? Ich finde nicht, aber wenn es zuträglich ist zu dem, was tatsächlich dort vorhanden ist. Und du hattest ja auch schon gesagt, so ein paar Strukturen mal zu spiegeln, mal reinzugucken. So, da darf man ja auch durchaus die Frage stellen, so, oh, woher kennt ihr das denn? Ist das immer so bei euch? Gerade Vielfalt bietet ja da, das ist ja Teil dessen, dass solche Dinge hinterfragt werden dürfen und auch sollen. Und deswegen machst du den Zugang ja so einfach. Und das mag ich sehr daran, dass die Leute so sehr an sich selber stoßen, aber das nicht an uns als FacilitatorInnen festmachen, an unserer Rolle. Ne? Also da gibt's ja auch verschiedene Rollen. Wie gehe ich denn da rein in der Moderation? Da gibt's ja auch Good Cop, Bad Cop beispielsweise und so weiter.
Bad Cop und Very Bad Cop.
Ja, aber das passt auch so gut zu dem, was ich vorhin auch thematisieren wollte, weil das kann ja für die teilnehmenden Gruppe das erste Mal sein, dass sie mit der Fachthematik oder vielleicht eine, auch weiß ich nicht, Führungsherausforderung, aber wenn die diese Selbsterlebnis mit dir zum allerersten, wenn jemand in deinem Training zum ersten Mal sich ernsthaft damit auseinandersetzt, vielleicht bin ich sexistisch und durch ein spielerisches Element das erlebt, dann ist das schon aus meiner Sicht betrachtet ein Erfolg.
Ja.
Das hat zum Erkenntnis geführt. Eine besondere Verantwortung. Ich würde dann vielleicht nach der Vielfalterrunde, wenn die Person dann auf mich zukommt und sagt, boah, das hat jetzt aber echt gesessen und das macht was mit mir, würde ich mir jetzt nicht umdrehen und sagen, ja, denk mal drüber nach. So, also, ne, das ist dann so die
Your Frage. Problem.
Genau, deswegen war ich vorhin bei, fühlt man das in was anders über, braucht eine andere Art des Gespräches oder der Begleitung.
Aber ich würde jetzt schon direkt, also, warum eigentlich nicht? Also, hängt, glaube ich, sehr von der Person ab und vom Thema. Aber ich glaube, es gibt durchaus den Moment, wo man heutzutage auch sagen darf, so, ja, mach mal deine Hausaufgaben. Also wie oft Menschen dann so, oh ja, das war jetzt für mich aber auch irgendwo, und dann so dieses Hilfsangebot für, also gerade das Beispiel, was du gesagt hast, so, also ich weiß nicht, ob ich jetzt bei so Sexismus sagen würde, ah ja, da müssen wir mal unter die Arme greifen und wie weit man nicht sagen kann, ey, das ist jetzt wirklich, glaube ich, wenn es immer noch Führungskräfte gibt, die sexistisch unterwegs sind, ein Moment für, dass da ein Wachweckruf möglicherweise, die Erbse, die da piekt, aber dann ist es nicht mein Job, jetzt dafür zu sorgen, dass du dich wieder bequem hinkuscheln kannst, sondern nee, das ist hoffentlich unangenehm und das bleibt hoffentlich eine Woche und zwei und dann guckt man mal weiter. Also ja, und ich glaube, was vielleicht noch ein bisschen in eine andere Richtung, wo ich das manchmal erlebe, wo Teilnehmende so in so unangenehme Momente kommen, ist ja auch das Thema Arbeitslast und Ergebnisse. Also ich glaube, dass Organisationen in vielleicht auch gesellschaftlich geprägt immer mehr in dieses, wir brauchen Quick-Wins, wir brauchen schnelle Erfolge, es muss alles effektiver, effizienter sein. Und dass man dann manchmal Schwierigkeiten hat, Leute mit der Aufmerksamkeitsspanne lange genug bei einem Thema zu halten, wirklich nochmal in die Tiefe zu gehen. Dann wird so oberflächliche Themen nochmal schnell abgegrast. Und wenn man die nicht gut dabei begleitet, in die Tiefe zu kommen, dann ja, dann entsteht so eine Art Verwunderung, warum, jetzt haben wir nur oberflächlich gearbeitet, warum sind unsere Ergebnisse jetzt nicht bahnbrechend? Und ich denke so, naja, weil man manchmal eben den Leuten auch mal zumuten muss, dass man da ein bisschen tiefer kommt und dass man die länger bei einem Thema hält, fokussierter bei einem Thema hält, dass man sich mehr Zeit für verschiedene Themen nimmt. Ich glaube, das ist bei den meisten, die ich kenne, die in der Facilitation unterwegs sind, da ist der Bestellkatalog von, wir hätten gerne die Welt aus den Angeln gehoben, wir haben aber ein 2-Stunden-Zeitfenster und da ist noch eine halbe Stunde Pause bei. Also wenn sie es ein bisschen knackiger hinkriegen, wäre super. So, und das ist dann halt was, wo man denkt so, wie wäre es, wenn man sich ja, manche Themen haben einfach auch mehr Zeit und Raum verdient. Und dann sind wir wieder dabei, dass es heißt, ja, und man muss ein bisschen mehr entzerren und man braucht mal mehr Zeit zum Atmen. Das müssen die Leute aber auch nutzen. Und ich habe jetzt neu gelernt, erst vor ganz kurzem, es gibt Friction Maxing. Ja, das Friction Maxing, das heißt, dass man quasi digitale Tools zum Beispiel, die einen das Leben leicht machen, ganz bewusst gegen anstrengendere Alternativen austauscht. Also statt Google Maps hole ich wieder meine Karte raus und versuche mich darüber zu navigieren. Ich sitze die ganze Autofahrt ohne Podcast, einfach nur da und ziehe das durch. Oh. Na? Ja. Das ist dann Friction Maxing und der Hintergedanke ist, dass wir durch verschiedene digitale Tools, die uns Erleichterung schaffen, naja, dann frage ich die KI, ich frage das bei Google, ich suche das da raus, immer mehr Dinge vereinfachen für uns und darüber gar nicht mehr aushalten können, wenn wir es nicht sofort kriegen. Ah. Und die Idee ist dabei so ein bisschen, wenn ich bestimmte Dinge nicht benutze, auch in der Kognition, dann ist unser Gehirn auf Effizienz getrimmt und baut es einfach ab. Und wenn ich halt nicht mehr kritisch nachdenken muss, wenn ich mir diese Dinge nicht mehr selbst erarbeiten muss, dann bin ich es gewohnt, dass ich innerhalb weniger Sekunden sofort die Lösung habe. Und wenn Teams sich da drin einbürgern in Organisationen, die sehr auf Effektivität, Effizienz getrimmt sind, alles muss schnell, wir brauchen schnelle Erfolge, wir brauchen sofort die Dinge, die Maßnahme, die wir heute einsteuern, muss morgen in den Kennzahlen sichtbar werden, dann trainiere ich mir an, nach diesen kurzfristigen Lösungen zu suchen. Und wenn ich dann sage, wir setzen uns 8 Stunden hin und durchdenken das Thema, dann ist das ja ein irrer Zeitpunkt. Und dann merkt man manchmal, wie die Leute hibbelig werden und sagen, ja, aber wann haben wir denn jetzt die fertigen, wann haben wir denn diesen riesigen Berg nach oben rübergeschoben? Und da auch so ein bisschen dieses auszuhalten, dass Dinge nicht ganz so schnell sind, dass man wieder ein bisschen zurückkommt, sich die Zeit nimmt zuzuhören, sich die Zeit nimmt wirklich zu verstehen und wenn du glaubst, verstanden zu haben, nochmal verstehen, auf Dinge zu achten, die anders sind. Manchmal erlebe ich das so in Workshops oder Trainings, in dem Fall eher Trainings, so Führungskräftetraining klassischerweise, Feedback oder was auch immer. Und dann kommt ganz schnell, das erkenne ich wieder, das hatte ich schon mal. Also diesen Blick auf Dinge, die ich schon kenne, es fällt uns super leicht, ne? Und dann denke ich sofort, ja, die ganze Veranstaltung ist egal, ich kenne das ja schon. Und stattdessen auf die Nuancen zu achten, die ich nicht kenne, die vielleicht anders sind. Das ist halt eine echte Herausforderung und da nochmal irgendwie mehr hinzuleiten und vielleicht auch an verschiedenen Stellen zu unterstützen, sagen, das lohnt sich, auch Dinge, von denen du glaubst, dass du sie verstanden hast, nochmal richtig zuzuhören. Es lohnt sich, deinen Kollegen, deiner Kollegin nochmal zuzuhören. Ich weiß, dass du weißt, in welchem Bereich die arbeitet, aber verstehst du wirklich, was ihre Arbeit ausmacht? Das sorgt dann nochmal für eine andere Tiefe. Oh.
Und ich glaube auch, dass das ja Teil unseres Jobs einfach ist, und da so einen Möglichkeitenraum aufzuzeigen. Also ich komme nicht von alleine auf die Idee, dass ich auf etwas anderes achten könnte, als wie ich es bisher immer gemacht habe. Da passt doch mein T-Shirt. Magst du vorlesen?
Ja, heute muss ich mich immer so ein bisschen verbiegen. I don't care how you were raised. Unlearn that shit.
Ja. Und wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise immer gemacht habe, und das deutest du ja an mit ganz vielen Beispielen, die ich sehr liebe, und da rauszubrechen, ist halt super schwer. Und wenn ich es gewohnt bin, dass mir jemand etwas erzählt, in der Erwartung, dass ich darauf antworte oder dass ich dann meine Perspektive teile oder, wenn das ein gewohntes Muster ist, warum sollte das jemand durchbrechen? Und wenn wir beispielsweise, ich kündige ganz gerne an mit, hey, hier passieren Dinge und wenn ihr das schon kennt, dann versucht die eine Sache rauszufiltern, die neu ist oder versucht es auf den Kopf zu stellen oder ihr ergänzt mit eurem Wissen, das ihr schon habt. Und das fordert nochmal anders heraus, mitzudenken, dabei zu bleiben, weil sie dann eine Aufgabe haben, weil wer sitzt schon gerne da ohne Aufgabe? Wer sitzt schon gerne im Auto ohne Podcast und ohne Musik?
Fühle ich. Ich muss das jetzt ergänzen, Gedi, weil ich finde, das machst du, das kannst du, das ist irgendwie so ein Talent von dir. Du hast jetzt so eher in Richtung Teilnehmenden gesprochen, aber das machst du unter Kolleginnen auch. Ich kann mich super deutlich noch dran erinnern und das passt so gut zu den Beispielen, die du, Janik, gerade gebracht hast. Ach, wie ich so in irgendeinem Trainingskonzept, steckte irgendwie in irgendeinem Trainingskonzept und hatte auf jeden Fall die, ich glaube, begründete Sorge, dass da Personen im Raum sind, wenn ich so und so agiere, dann werde ich die beleidigen, verletzen, verlieren. Und wir waren im Gespräch und ich hatte das dann so, ja, aber Gini, wie mache ich das denn jetzt? Also so und so und so kann ich doch die Person, da setze ich die doch voll auf den Topf und die fühlen sich entblößt und dann ist alles irgendwie ganz, ganz schlimm. Und das Thema hatten wir gerade, die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, und das war ja auch aus einem Gespräch mit dir heraus, wo du dann irgendwie zu mir sagtest, naja, du bist aber sehr fokussiert auf diese eine Person, der ein Störgefühl haben wird, wenn du einen Outcall machst. Und da können aber 17 weitere Personen sein, die vielleicht super dankbar sind, wenn das mal passiert. Und auch das ist eine Raumdynamik. Das ist ja so auch ein bisschen im Bereich, keine Ahnung, du bist abends in der U-Bahn und irgendjemand wird angegangen und auf einmal bin ich gedanklich bei der Person, der Täter ist.
Ja, sonst und du kannst du den nicht ansprechen.
Warum würdest das kannst du jetzt nicht machen und denk mir, hey, hör mal, hier sind 29 andere Menschen in der Bahn und die sind vielleicht gerade richtig und vielleicht nicht nur dankbar, sondern vielleicht braucht's das im Sinne der Sicherheit. Insofern sehe ich das in beiden Richtungen gerade. Ja. Und das hat auch, finde ich, mit Unlearning aus Sicht der, des Facilitators zu tun, dass ich für mich irgendwo drin hatte, ich darf nicht outcallen. Ich muss warm und wohlig und irgendwie brauche ich das, was du vorhin sagtest, ich muss diese gesunde Punkt jetzt hier treffen, wo es für beide Seiten noch funktioniert und vielleicht gibt es den einfach manchmal nicht.
Ja. Und mir ist noch wichtig, ich will nicht die Lanze brechen für, es muss immer schwierig sein und es muss anstrengend sein und es muss hart sein und dann kriegen die Leute keinerlei Tools mehr und müssen mit der Karte zum Veranstaltungsort finden. Also ich glaube aber, dass es sich lohnt, mal hinzugucken. Ich mache ja auch, ich nutze die Tools auch gerne, um bestimmte Aspekte zu vereinfachen. Aber die Idee ist, glaube ich, immer mal zu hinterfragen, nutze ich diese Dinge, um die Sachen zu vereinfachen, damit mehr Zeit für Tiefgang ist? Oder nutze ich eine Vereinfachung, damit ich schneller, oberflächlicher wegkomme? Und ich glaube, dass in unserer digitalisierten Welt, ne, auch hier die Frage ist, ne, an welchen Stellen, müssen wir nicht über KI reden, aber ist, glaube ich, bei jedem sofort so ein Bild, ne, mache ich jetzt nochmal so ein LinkedIn-Bild, wo ich irgendwie als Actionfigur bin, wie viel Tiefgang ermöglicht das, kann jeder für sich entscheiden, aber die Frage, wo nutze ich Tools, die eine Hürde überwinden, um dann die Zeit zu nutzen, mich tiefer mit den Themen auseinanderzusetzen? Und wo dienen die Tools letztendlich nur, um mich gar nicht mehr damit zu beschäftigen, sondern das Thema ist einfach oberflächlich weg. Und ich glaube, da so ein bisschen Erleichterung zu schaffen an bestimmten Räumen, total wichtig, damit mehr Tiefgang möglich ist, damit ich dann auch auf problematische Themen komme, die man sonst nie erreichen würde. Und deswegen finde ich, ist es halt so ein Balanceakt und gar nicht so einfach zu sagen, in der Facilitation unangenehme Momente, ja oder nein. Ne? So, bin ich dafür, bin ich dagegen. Also es gibt ganz viele Momente, wo ich glaube, da sind sie super wertvoll und sinnvoll und es gibt bestimmte andere, wo ich denke, um Gottes Willen auf gar keinen Fall. Also wie du schon gesagt hast, die Personen trennen von der Rolle und der Funktion, darauf achten, was für einen Rahmen schaffe ich an der Stelle. Und wenn der Rahmen so gesteckt ist, dass die Leute unangenehme Themen ansprechen können, dann ist das super, die rauszuholen.
Ja. Vor allem ne, die Betonung auf, die sprechen das dann an. Das müssen ja gar nicht wir sein. Das ist ja deren Erlebniswelt und wir stecken den Rahmen dafür. Und da bin ich immer noch bei diesen Gedanken von, für wen ist es denn unangenehm? Ich weiß das ja auch gar nicht. Ne? Ich könnte, mal ein ganz absurdes Beispiel, wenn ich die Straße hochfahre und ich sehe Feuerwehr rumstehen, also Feuerwehrautos und Schlauch und Qualm. Kann ja sein, dass ich mich darüber freue, wenn, keine Ahnung, Versicherung oder oh, die Nachbarin konnte ich noch nie leiden oder was. Jetzt sehr abstrus Gedanke. Ne?
Geli lässt tief blicken. Wer auch immer bei Gelis Nachbarn ist, ist so gerade so, Moment.
Das nicht das selbst aus, könnte ich dir jetzt verstehen.
Danke. Also es kann ja sein, dass ich gute Gründe habe und diese Annahme darüber, dass das jetzt schlimm ist für die Person. Ich weiß es nicht, ich stecke ja nicht drin. Und dann zu schauen, was ist denn tatsächlich ein Thema und was sind Gründe für Widerstände? Ich gehe ja immer von Widerständen aus. Ja. Und es gibt ja viele, viele gute Gründe für Widerstände, die auch teilweise sowohl Ursache als auch Wirkung sein könnten, um da anzusetzen. Das schaffen ja manche Tools sehr direkt, ne? Dass sie dafür auch gemacht sind und gewollt sind. Und andere haben das eigentlich gar nicht intendiert, aber die kommen halt auf, weil die Menschen da sind, die das als Thema haben.
Ich glaube, was mir da wichtig ist, ist irgendwie eine Lanze dafür zu brechen, für diesen Moment in der Facilitation, wo es unangenehm ist und dass das auch okay ist. Und ich glaube, jeder hatte das mal, dass er in so einer Situation war, wo man in so einem Raum war und es kann sein, die Gruppe guckt einen an mit so einer Anforderungshaltung und man denkt, ja, was, keine Ahnung, warum guckt ihr mich alle an? Oder das kann sein, dass irgendwie, wie du gesagt hast, da sagt jemand was Blödes und man ist so, oh Gott, muss ich das jetzt machen oder nicht? Und ich glaube, dass solche Momente wertvoll sind. Und vielleicht hilft so ein kleines Reframing, dass solche unangenehmen, schwierigen Momente eigentlich auch etwas sehr Wirkungsvolles haben können. Und wenn man denen vielleicht eher begegnet mit einer gewissen Leichtigkeit und mit einem gewissen, das gehört dazu, das ist okay, das ist Teil unserer Rolle, das ist Teil, dass wir genau damit auch arbeiten, dass wir genau da auch mit einsteigen, dann verlieren diese Momente vielleicht so eine beängstigende, oh Gott, das darf mir nicht passieren, das wäre total schlimm, dann bin ich schlecht als, ich habe jetzt einen schlechten Job gemacht. Also als Beispiel ist ja super, wenn die Gruppe feststellt, das Thema passt nicht, dann habe ich offensichtlich einen Raum geschaffen, der so gut ist, dass die Gruppe sagen kann, wir trauen uns anzusprechen, dass wir gerade ein anderes Thema bearbeiten wollen. Was ja nur ein kleines Reframing ist, anstatt ein, oh Gott, ich habe den mit einem falschen Thema bearbeitet.
Ist auf jeden Fall eine andere Perspektive dann. Das heißt aber nicht, dass wir immer gut begründen müssen, was hier gerade da ist, selbst wenn es kacke ist. Ne? Das ist nicht ein und dasselbe. Frage an dich, Janek. Wenn ich jetzt gucke, du hast das mitgebracht. Ja. Ist das jetzt der Moment, wo ich Angst haben muss?
Nein, gar nicht. So ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht, nein.
Na, willst du spielen?
Ich habe was mitgebracht, was ich total toll finde. Also ich bin ja großer Brettspielfan und wann immer Leute so, die nicht Brettspielfans sind, soll es noch ein, zwei draußen geben. Oder die gelernt haben, Brettspiele sind Monopoly und das habe ich als Kind gespielt und deswegen mag ich keine Brettspiele. Dann versuche ich immer gerne irgendwie Leute dahin zu führen, Brettspiele können so viel mehr. Und man kann ganz andere Interaktionen und auch soziale Interaktionen haben. Und das, was ich heute mitgebracht habe, nennt sich Top 10. Das Spiel funktioniert so, dass man eine Karte zugewiesen bekommt, wo eine Zahl zwischen 1 bis 10 ist. Und dann gibt es eine Skala. Und wenn ich beispielsweise eine 1 habe und die Skala ist von super schön bis super schwierig, dann muss ich mir eine super schöne Situation überlegen. Und wenn ich eine 10 habe, muss ich mir eine super schwierige Situation überlegen. Und das sorgt aber dafür, dass die Situation, die ich berichte, dass ich gar einen Grund habe, warum ich die erzähle. Ja, und vielleicht mag jemand gar nicht einen neuen erzählen, aber wenn ich die neuen gezogen habe, habe ich halt einen Grund, eine neuner Situation zu erzählen. Mhm. Also die Zahlen von 1 bis 10 und die werden verteilt und die Idee ist, dass ich mir nicht eine Situation ausdenke, die irgendeinen Zahlenwert entspricht, sondern ich versuche eine Situation zu finden, die genau dem Zahlenwert entspricht, den ich zugewiesen bekommen habe. Und im Nachhinein versucht man dann zu sortieren, wer hat wohl welche Zahlenhöhe. Guckst schon so freudig?
Ich bin total gespannt, ja.
Hast du das noch nie mit mir gespielt?
Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ob wir Top Ten schon mal gespielt haben.
Ah, weil Janek und ich haben das schon gespielt, mit Jakob zusammen.
Genau.
Heute ist, gehe über meine Grenzen hinaus beim Spielen. Heute ist doch schön.
Was ich an der Mechanik super spannend finde, ist einfach, dass es nicht darum geht, dass sich jeder irgendwie in so einer gegenseitigen Überbietrolle findet, sondern dass es manchmal auch darum geht, sich zu unterbieten oder zu gucken, okay, wie treffe ich denn die Situation, die ich da gezogen habe, möglichst gut auf der Skala, damit am Ende möglichst alle einschätzen können. Und ich würde das ein bisschen abändern. Ich würde Folgendes machen. Ich würde eine Skala geben und zwar, diese Situation ist für mich als Facilitator eine unangenehme Situation von 1, gerne wieder, eine Situation, die sozusagen überhaupt nicht unangenehm ist, bis 10, der Erdboden soll sich auftun und mich verschlingen. Und ihr könnt euch gerne eine Karte ziehen. Kannst du in die Kamera halten oder so, weiß ich nicht. Oder die anderen können mitraten, weiß ich nicht. Aber jetzt wäre die Frage, dass sozusagen eine Situation beschrieben wird, dass man versucht, eine Situation zu beschreiben, die euren Zahlenwert auf der Skala entspricht.
Und jetzt in Worten beschreiben.
Genau.
Und nicht pantomimisch.
Nee, das gibt es auch. Aber wow. in dem Fall würde ich das in einem Podcast, also wäre es, glaube ich, pantomimisch jetzt richtig super, so 10 Minuten Stille ab und zu lachen und dann ist es so. Genau. Genau.
Okay. In den Originalregeln ist es so, dass die Person, die anfängt, auch das erste reingibt.
Genau. Genau. So, jetzt gucke ich mir meinen Zahlenwert an. Also die Situation, die ich beschreiben würde, wäre, dass am Ende von so einem Workshop 11, 12 Teilnehmende im Raum waren und man beendet das Ganze. Die Teilnehmenden stehen auf, packen ihre Sachen zusammen und dann kommen so 2 Personen auf einen zu, die nochmal sagen, ey, das war richtig schön und danke, dass du da mitgemacht hast und das hat uns geholfen. Und kurz vorm Rausgehen gibt es dann noch eine Person, die sagt so, ja, für mich war da heute eigentlich nichts dabei. Aber ja, war ein netter Tag.
Meine Situation ist die folgende. Wir sind im Digitalen unterwegs. Und ich habe mich super akribisch vorbereitet und mich über die komplette Technik. Ich habe 2 Kameras im Raum, weil ich auf meinen Flip noch irgendwie und ich habe einen und ich habe einen Dokumentencam, also ich habe ein Setup, der ist nur. Und ich habe mich super vorbereitet und mir ist super wichtig, dass die Gruppe Methodenvielfalt kriegt, weil es ist in 6 Stunden. Und der Tag beginnt und meine Technik funktioniert super, aber die der Teilnehmenden nicht. Und ich habe keine Möglichkeit, auf die Technik der Teilnehmenden zuzugreifen. Und ich merke, dass es vergeudet war, wie gut ich mich vorbereitet habe.
Okay, jetzt versuche ich mal für mich auch zu überlegen, was das für eine Zahl wäre. Würde ich die sehen? Okay,
ja.
Spannend. Mhm.
Ich nehme mal eine Situation, die sehr gut zu meiner Zahl passt und die eine wahre Geschichte ist.
Perfekt.
Ein bisschen umgeändert. Also, eine teilnehmende Person vor Start des Workshop-Tags geht nochmal pipi und kriegt die Tür dann nicht mehr auf. Ist also auf Toilette eingesperrt und es dauert fast 3 Stunden, 2,5 Stunden, bis die Person da wieder rauskommt und alle Teilnehmenden und ich sind ein bisschen hilflos und wissen nicht so richtig, how, also was machen wir mit der Situation. Wir kriegen das nicht richtig gut eingeordnet und müssen deswegen Strategien finden.
Ganz klar, das gerne wieder. Höre ich da raus, ein ganz klares
Am liebsten morgen.
Ja. Wenn man Escape Games mag, dann ja.
Also jetzt wäre die Aufgabe, dass wir quasi überlegen, was für eine Zahl, glauben wir denn, haben die anderen? Und das würde man, ne, normalerweise gibt es eine Person, die das versucht zu sortieren, da wir jetzt zu dritt sind, würde ich sagen, jeder überlegt mal, was glaubt ihr, haben die anderen 4 Zahlen? Also ihr beide könnt mal überlegen, was glaubt ihr, habe ich hier drunter? Und dann decke ich das Ganze auf und dann gucken wir mal, wer näher dran liegt.
Mhm. Ich traue mich gar nicht.
Also vielleicht nochmal Wrap-up der Geschichten. Deine Geschichte war Technik, super aufgesetzt, teilnehmenden Technik, versagt komplett. Deine Geschichte war Seminar, Veranstaltung, sollte eigentlich anfangen, stattdessen jemand schließt sich auf Toilette ein, 2,5, 3 Stunden lang Verspätung. Und meine Geschichte war teilnehmenden Feedback am Ende. Ein paar Leute finden es gut, ein paar Leute kommen und sagen, da war jetzt so nichts dabei.
Aber ich dachte, aber nur einer.
Ja, nur einer. So. Reicht ja. Was glaubt ihr, habe ich für eine Zahl hier drunter?
Ja, wer geht in die Vulnerabilität jetzt als Erster rein? Das ist immer so meine Frage. Traue ich mich jetzt meine Zahlen?
Ich glaube, Janik hat eine 3.
Das glaube ich auch.
Ja?
Ja.
Oh! Hey,
no way!
Zack, eine 3. Na? Gar nicht so übel.
Wow.
Was glaubst du, was hat Timothy?
Das Technik-Setup? Ich habe überlegt, jetzt natürlich, ist das unangenehmer als die Situation, die ich beschrieben habe, oder ist es angenehmer? Und ich glaube, es ist unangenehmer wegen dem vielen Aufbereitung und Vorbereitungsaufwand. Deswegen würde ich schon Richtung 4-5 gehen. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, oh Gott, auf gar keinen Fall 5-6-7, weil da ist ja auch alles geklappt. Die eigene Seite hat funktioniert und ich glaube, die Toleranz für digitales Versagen ist, glaube ich, höher. Von daher würde ich wahrscheinlich sagen, dass es eine 5 ist.
Okay, interessant, weil ich Timothy kenne, wie wichtig ihm das ist.
Oh.
Und wie viel er dann bei sich sieht, statt bei den Teilnehmenden. Und im Sinne von, kann nicht stattfinden, weil, und hätten wir doch anders geplant, würde ich sagen, ist mindestens eine 6.
Ah, eins daneben, sehr gut, sehr schön.
So viele High Fives heute. Und ich wollte es jetzt auch erklären, musste ich gar nicht mehr.
Sehr schön. Aber war nicht weit auseinander, sehr schön. Und was würdest du sagen, ist Gelis Situation?
Höher als die 6 auf jeden Fall. Geli traue ich noch mehr zu, also im Sinne von jetzt bin ich raus, so die 10 ist es nicht. Ich war ja auch noch bei dieser Situation dabei, das ist, konnte ich ja miterleben.
Er war aber nicht derjenige, der auf Toilette eingesperrt war.
Ja, hätte aber auch sein können. 8.
Was sagst du?
Ich hätte es wahrscheinlich auf eine 9 gesetzt.
Die 9 ist
ja, sehr schön. Na, und jetzt plus minus 1 ist kein Thema, aber ich glaube, das ist sehr interessant. Und wie du gemerkt hast, ne, so eine Situation, sich zu überlegen, die das trifft, ist dann nochmal was anderes, als wenn ich jetzt gesagt habe, was war die schlimmste Situation, die du jemals erlebt hast. Dann ist das was anderes. Ja,
ich war auch bei der 3, fand ich total spannend, weil ich erst gedacht habe, oh, wie schade, das würde mich jetzt voll treffen. Und dann habe ich aber gedacht, na, nach dem allem, was wir gerade besprochen haben, so irgendwie, wenn es jetzt eine Person ist, dann ist es.
Darum habe ich gesagt, das ist relevant. Ne? Ist es jetzt die gesamte Gruppe oder die Mehrzahl der Gruppe oder ist es eine Person?
Ja,
voll. Mag ich sehr.
Macht den Unterschied. Ich mag das Spiel insgesamt. Total. Also, wenn wir es noch nie gespielt haben, aber hallo.
Dann wird es Zeit.
Aha. Ja, cool. Und danke, Janik, dass du das mitgebracht hast.
Ja, freue ich mich.
Das heißt, normalerweise sind da maximal so ein, zwei Beispiele von den Fragen, die da sonst so auftauchen, noch bringen. Weißt du das auswendig?
Also es gibt verschiedene Fragen, die da drin sind. Manche spielen so ein bisschen mit den Skalenende, manche sind tatsächlich so pantomimisch, so tu so, als würde die Box dich anrufen und deine Schwiegermutter erzählt dir was von super witzig bis todunglücklich oder shocking oder so. Also es nutzt tatsächlich verschiedene Komponenten. Es hat, glaube ich, eine sehr niedrige Hemmschwelle, ohne dass man jetzt so dieses, oh Gott, ich muss jetzt großartig kreative, pantomimisch große Fähigkeiten an den Tag bringen, weil dadurch, dass es sozusagen ein Gruppen-Effort ist, kann man manchmal auch von, also das, was andere Leute sagen, nutzen. Also wenn du jetzt beispielsweise gesagt hättest, ich habe eine 4, wie würde ich denn jetzt die 4 sagen? Dann hättest du sagen können, naja, es kommen am Ende 3 teilnehmen und sagen, da war nichts dabei. Oder da würdest du sagen, das war ein bisschen schlimmer als die 3, aber nicht so weit weg. Und dann kann man sich da so ein bisschen langhangeln. Und das ist vielleicht nochmal so eine Sache, wo ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt in so Veranstaltungen ist. Ich rede mal gerne von so einem Vorhang, wo Teilnehmende davor treten, wenn sie etwas Persönliches preisgeben und auch wieder dahinter treten können. Und welche Formate das erlauben, dass man wieder hinter so einem Vorhang treten kann. Und dass man nicht in diesem Performance-Zwang ist. Und dieses Spiel beispielsweise unterstützt eben dabei, dass man als Gruppe sich gegenseitig so die Möglichkeit gibt, dass jeder auch mal sagen kann, oh, da fällt mir jetzt nichts ein, aber ich greife mal das auf und mach noch einen Haken dran und dann passt das. Und dadurch gibt es diesen Vorhang, wo ich wieder dahinter treten kann.
Ja. Ich bin gerade so bei den Originalregeln natürlich, mit den Scheißhaufen und den...
Ah, das lasse ich immer weg. Punkte sind immer wenn Punkte bei Spielen mit eingebracht werden, das ist für mich so ein Spiel, wo das lebt viel von der Interaktion und den Runden und weniger von dem Performance-Druck. So erlebe ich es jetzt, wenn sich die Entwickler des Spiels melden und böse tweeten, bin ich ganz traurig. Steht auch drauf, sehe ich gerade 4 bis 9 Spieler, die sagen, what? Klar, wenn man das nach Originalregeln spielen möchte, aber ich gucke mal so ein bisschen, was ermöglicht denn diese Grundmechaniken für Dynamiken in der Gruppe, wofür sorgt das? Und da fand ich, war das ein schönes Beispiel.
Ja, und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass ja auch von Regeln abgewichen werden darf. Das machen wir hier die ganze Zeit. In sämtlichen Folgen werden wir spielerische Elemente mit reinbringen. Das hast du heute auch gemacht. Das fand ich sehr schön. Und auch diese Erlaubnis für Teams, für einzelne Personen. Hey, mach doch einfach mal was anderes. Unlearn that shit.
Ja.
Und probier mal aus. Nur diese Experimente, hast du ganz vieles angesprochen, dass das ein guter Rahmen ist. Sei es jetzt durch Tools, dass das einen Rahmen alleine schon formt und hergibt. Oder eben auch durch gezielte Fragen oder eine Haltung, die wir in unsere Rolle damit reingeben. Ja, fand ich sehr schön. Mag ich. Gibt es denn irgendwas, wo wir heute noch gar nicht dran vorbeigekommen sind, wo du sagst, ui, das ist noch ein Thema?
Ach, ich glaube, wenn es da um Themen geht, dann könnten wir noch eine ganze Weile. Aber ich glaube, das Wichtigste, wo ich glaube, das ist mal ganz interessant drauf zu gucken, auch auf unangenehme Situationen in der Facilitation und so ein bisschen diese Erlaubnis mit rauszugeben für alle, die in dem Bereich unterwegs sind und sich immer mal denken, oh Gott, was passiert da? Oh Gott, ich habe da in der Situation eine unangenehme Situation geschaffen. Dass es sich lohnt, da differenzierter drauf zu gucken. Bestimmte unangenehme Situationen gilt es zu vermeiden. Da gilt es darauf zu achten, dass man bestimmte Dinge schützt und bestimmte Räume schafft, bestimmte Personen schützt. Und andere Situationen, wo das völlig in Ordnung ist und vielleicht auch ein Stück weit unser Job ist, dafür zu sorgen, dass eben manche Situationen auch schwierig sein dürfen, weil sie in dem Raum, in dem Rahmen, den wir schaffen, schwierig sein dürfen.
Mhm. Das heißt, es war ja gerade schon so ein bisschen deine Taschenweisheit, hast schon. Aber gibt es noch irgendwas, was du sagst, oh, das ist eine Weisheit, die ziehe ich jetzt aus dem Gespräch raus?
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Also ich fand die Aspekte total interessant, die wir auch diskutiert haben. Ich fand vor allen Dingen nochmal interessant diesen Aspekt, was bringen die Leute mit, die in so einen Workshop reinkommen. Ich glaube, da gibt es manchmal dieses drüber wegrollen und jetzt wollen wir hier am Inhalt fokussiert sein, was Vor- und Nachteile haben kann. Aber ich glaube, immer im Hinterkopf zu behalten, dass die Menschen, die sich da hinstellen, die wollen nichts Böses und die haben die Dinge in der Vergangenheit auch nicht aus einer bösen Intention heraus gemacht und irgendwo mit so einer liebevollen, wertschätzenden Grundhaltung den Menschen gegenüber lassen sich auch viele schwierige, problematische und anstrengende Themen gut an die Menschen herantragen.
Na schön.
Schön.
Thomas, was nimmst du denn heute mit?
Oh, wieder ganz viel. Neben der Tatsache, dass ich, fällt mir jetzt gerade ein, dass ich mit zwei Menschen am Tisch sitze, die für meine eigene Trainerkarriere total, also ich habe sogar bei dir Vielfalter, bei dir 3D-Welten. Wie schön ist das? So nicht ausgesprochen. Inhalt, also das auf der menschlichen Ebene heute, was aber wichtig war. Inhaltlich, was nehme ich mit? Ich mochte sehr unsere Teil des Gesprächs, wo es darum ging, dass wir nicht organisch auf dem gucken, was wir noch nicht wissen können oder was wir, ne, was noch zu lernen ist, sondern dass es da auch durchaus externe Impulse benötigt. Das kann in der Beziehung Teilnehmenden und Facilitatorinnen in beiden Richtungen gehen. Das gefiel mir sehr gut. Man kann auch mit der richtigen Haltung trotzdem scheitern. Also Haltung ist wichtig, aber trotzdem kannst du es gut meinen und trotzdem einen Fehler machen. Und der Fehler, dieser Fehler kann trotzdem noch ein Riesenerkenntnisgewinn sein, und das mag ich. Ich mochte auch, dass wir unterschieden haben. Das war mir persönlich, uns allen wichtig, aber das war so ein bisschen zu Beginn des Gesprächs so ein Ding, was ich im Hinterkopf hatte, war, wenn wir über unangenehme Situationen sprechen, ist das nicht dasselbe wie Entwürdigende oder Entmenschlichende. Und ich mochte sehr, dass auch in dem Gespräch rauskam, dass wir eine gemeinsame Grenze da irgendwie organisch für uns drei gesetzt haben und gesagt haben, okay, da müssen wir gar nicht drüber reden. So, darum geht's nicht. Das nehme ich für.
Ja, mag ich. Ich mag diesen Gedanken von, was ist destruktiv und was ist tatsächlich förderlich für den Lernprozess. Du hattest den Machtaspekt nochmal reingebracht, da bin ich immer sehr dankbar. Das kommt, das weißt du auch. Das finde ich sehr schön. Und auch diesen, was du gerade noch gesagt hattest, ne, wen müssen wir vielleicht auch schützen? Und an mancher Stelle darf es unbequem sein. Ne? I'm not here to elect. Ich glaube, da bin ich voll bei dir, Janek, dass es manchmal auch wirklich sein muss. Und ja, wir das auch tatsächlich vollen Herzens, glaube ich, auch lieben und leben, dass das sein darf und dass es da eben auch einen sicheren Raum braucht und der gefüllt werden darf, auch mit Nichtflauschigkeit. Ist das ein Wort? Nichtflauschig? Nein, ist keins, das erfinden wir jetzt. Dich darf man auch auf LinkedIn wahrscheinlich anklicken.
Genau, sehr gerne.
Also folgen, vernetzen, alles möglich.
Gerne.
Cool. Wenn ihr unbequeme Themen hier ansprechen wollt mit einer bestimmten Leichtigkeit, sind wir total offen dafür und freuen uns auf alles, was ihr mitbringt. Bis dahin. Bye.
Bye.
Tschüss.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.